Ja, guten Morgen. Gut bei euch zu sein, und vielleicht fragt der eine oder die andere sich, wer ist das überhaupt? Ich war schon mal hier, damals hatte ich noch einen anderen Nachnamen, den kann man aber eh vergessen. Schmidt heißt jeder Zweite in manchen Stadtteilen. Und deswegen, wer mich unter dem Namen Schmidt kennt, der kann sich vielleicht auch richtig erinnert haben. Und ich habe so zwei Bezüge, nämlich weil ich einmal ein, zweimal schon bei euch war und weil ihr in der Gegend des Diakoniewerkes Kirchröder Turm seid ihr irgendwie ab und zu mal auch in meinem Blick. Und der andere Grund ist, dass Hanne und ich uns schon eine Weile kennen, und das ist wirklich schon eine ganze Weile. Und dadurch, dass auch ein Heimspiel ist, zu sagen, machen wir Musik oder kommst du mal vorbei oder besuchst uns, was jetzt irgendwie scheinbar nichts wird, aber das ist eine andere Geschichte, muss ich jetzt in der Predigt noch verarbeiten. Ich überlege. Genau, also ist das. Dass wir was zusammen gestalten, ist freundschaftlich, und das ist ja auch gut, wenn wir Gemeinde eben nicht nur mit den Terminen und dem, was wir so zu tun haben und was wir auch fromm einzeln so meinen, sondern auch wissen, wie gut, dass wir quer durchs Land verteilt mit Menschen zusammen sind, die wir irgendwie im Leben lange kennen, und dann auch noch teilen, dass wir sagen, ja, wie gut, dass wir alle mit Gott unterwegs sind. Das finde ich ganz toll. Genau. Ich bin gerade noch wenige Tage im Diakoniewerk Kirchröder Turm Pastor. Ich beende dort meinen Dienst und gehe dann in Gemeindedienst und bin trotzdem gerne noch mal da. Den Termin habe ich, glaube ich, zugesagt, als noch nicht feststand, dass ich im Diakoniewerk aufhöre. Das ist auch noch irgendwie so ein bisschen Einleitung. Das Diakoniewerk Kirchröder Turm, ich weiß nicht, mich würde fast interessieren, was das Erste ist, wenn ihr Diakoniewerk überhaupt hört, an was ihr denkt. Da gäbe es ja vielleicht erstmal eine Runde Ruhe, oder vielleicht sagt ihr, oh ja, da fällt mir ganz vieles ein, weil da hat schon der und der das und das erlebt. An was denkt ihr als Erstes, wenn ihr Diakoniewerk, Kirchröder Turm oder nur Diakoniewerk hört? Unser Altenheim höre ich. Ja, okay. Herr Pfeifenbrink, ja, das denke ich auch manchmal, ist mein Chef. Jokas, ja, okay. Ja, das ist ganz interessant zu hören. Genau, unser Altenheim, so in der Gegend ist das ja nun mal das Zentrum, der Ort in Springe, wo Menschen auf unterschiedliche Weise leben können, die alt werden, ob nun ganz hochdementiell erkrankt schon oder erstmal noch ganz fit. Seniorinnen, Senioren, die dort leben, noch ganz aktiv sind im Service Wohnleben. Da habe ich viel gearbeitet in den letzten Jahren. Genauso auch Jokas, also junge Pflege, eine Wohngruppe. Das ist eine Form, da sagt einer, ja, ist ja selbstverständlich. Nee, das gibt es gar nicht so viel. Menschen mit Behinderung in einer Wohngruppe und ein ambulanter Pflegedienst, der das betreut. Das ist manchmal ganz schön viel Arbeit im Hintergrund, die kein Mensch sieht, weil was das überhaupt ist und wie das bezahlt wird und all sowas, da steckt richtig Arbeit drin. Eins möchte ich noch nennen, weil das auch zu unserem Diakoniewerk gehört und im ganzen Land irgendwie immer mit Interesse ja auch beschaut wird. Dienste in Israel gehört zu uns, also junge Volontäre, junge Menschen, die für ein Jahr nach Israel gehen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das im letzten Jahr sich alles auf den Kopf gestellt hat, und die Situation natürlich dramatisch anders ist. Aber gerade ist es so, dass unsere Mitarbeiterin wieder in Jerusalem lebt seit ein paar Wochen und dort auch arbeitet und auch schon erste junge Menschen dort sind. Es läuft jetzt ganz anders, weil man nicht mehr als Organisation irgendwelche junge Menschen nach Israel schicken kann. Das ist alles ein bisschen anders mit einem Freiwilligendienst. Aber es sind junge Menschen da, die gesagt haben, mir ist egal, nein, egal, aber mir ist wichtiger, dass ich sage, ich möchte dorthin gehen. Und dort sind Einrichtungen, ein, zwei habe ich im letzten Jahr auch kennengelernt, die unfassbar dankbar sind, dass junge Menschen sagen, auch in dieser Krisensituation, wir wollen dort sein und wollen die Brücke nach Israel halten, bei was auch immer man sich politisch streiten könnte, da sein und sozial helfen. Und die sind sehr, sehr dankbar. Ich glaube, gerade sind 9 junge Menschen dort oder 7, 8, 9 irgendwie in dem Dreh. Vielleicht werden es mehr. Und es ist ein Anliegen, was weiterläuft, ja, in einer anderen Form gerade, weil das alles ein bisschen schwierig ist. Aber es sind Leute, junge Leute da, die in Israel sagen, hey Mensch, wir unterstützen das. Und ich habe also eine Einrichtung, werde ich nie vergessen, das Adi in Jerusalem, wo so ermutigend junge Menschen mit Behinderung leben, aber nicht nur, aber viel, auch teilweise sehr speziell, und die da wirklich familiär total toll und Leute aus der ganzen Welt für irgendwelche medizinische Spezialausbildungen dort in Jerusalem haben. Mich hat es total inspiriert. Und das ist zum Beispiel ein Standort, der mir nachgeht, wenn ich an Dienste in Israel denke. Genau. Das mal als ein paar Blitzlichter zum Diakoniewerk. bei dem ich noch arbeite und was wichtig ist, was wichtig bleibt in der Gegend für Arbeit mit Kindertagesstätten, mit Alten, mit Dienst in Israel, mit einem Hospizdienst und vielem mehr. So viel ein wenig Information aus dem Diakoniewerk und ich lege euch das auch ans Herz, weil ihr in der Nähe seid, das auch im Gebet oder Menschen, die ihr vielleicht kennt, da zu unterstützen. Das ist mir wichtig. Bevor ich mit der Predigt, mit dem Thema einsteige, spreche ich ein Gebet. Liebender guter Gott, hab Dank, dass beides gilt, dass du da bist, dass du anwesend bist und zu uns sprichst. Und es gilt auch, dass du uns manchmal verborgen bleibst, dass wir nicht alles fassen können, was du sprichst. Und auch das ist gut für uns, dass wir dich nicht in die Tasche stecken und wissen, naja, so bist du halt. Herr, wir können von dir immer wieder neu etwas entdecken und wir bitten dich jetzt um deinen Geist, dass du uns das, was wir von dir entdecken und lernen können, dass du uns dazu verstehen und Freude im Herzen schenkst. Amen. Worauf achtest du gern? Was ist dir im Alltag wichtig? Woran denkst du täglich? Was ist eigentlich immer dabei? In deinem Denken, in deinem Kopf, in deinen Sorgen, in deinen Freuden. Worauf schaust du gern? Vielleicht schaust du auch auf Dinge immer wieder und es ist dir gar nicht so lieb. Also worauf schaust du ungern, aber es taucht von selbst immer ein Gedanke, eine Frage oder eine Sorge ganz schnell auf. Ja, dass, wenn die Haustür zufällt, was fällt dir dann noch ein? Genau, ist der Schlüsselbund da. Es gibt so Fragen und Gedanken, auf die schauen wir immer wieder. Es können Zweifel, es können Freuden sein, Fragen, Erwartungen, Spannung, Angst. Es kann so vieles sein. Worauf fällt dein Blick immer wieder? Vielleicht in deinem inneren Seelenleben so, in deinen Gedanken, in deinem tiefsten Herzen, vielleicht auch im Äußeren. Worauf schaust du? Worauf schaust du? Der Bibeltext, den ich mit euch bedenken möchte, der stellt diese Frage. In Lukas 9 steht Folgendes. Unterwegs sagte jemand zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete, die Füchse haben ihr Bau und die Vögel haben ihr Nest. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf, folge mir. Aber der sagte, Herr, erlaube mir, zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber, geh los und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte zu Jesus, ich will dir folgen. Doch erlaube mir zuerst, von meiner Familie Abschied zu nehmen. Jesus antwortete, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Soweit Worte aus Lukas 9 ab Vers 57. Mir sind diese Worte so mehr oder weniger in den Schoß oder auf den Schreibtisch gefallen und vielleicht geht es euch wie mir, dass ich erst dachte, naja, kennen wir, ist ein alter Hut, dieser Text. Und dann habe ich mir ein paar Details nochmal durch den Kopf gehen lassen und habe gemerkt, der Text ärgert mich. Er provoziert mich. Manches, was da steht, kann ich überhaupt nicht verstehen oder finde es provokativ. Und das ist für mich ein Anzeiger, wenn ich mich über einen Bibeltext ärgere, zu sagen, oh, wie gut. Ja? Wie gut, dann kann ich ihn nochmal angucken. Ja, und das meine ich natürlich mit einem zwinkernden Auge, aber ich finde es gut, sich über Bibeltexte zu ärgern, weil man dann in einer anderen Aufmerksamkeit ist, zu sagen, ja, kenne ich, und den schon mitspricht und eigentlich das Hirn schon auf Standby geht und man sagt, ja, kenne ich. Deswegen ist es besser, sich über einen Text zu ärgern, zu suchen, was soll das eigentlich, weil dann man nochmal vielleicht offen ist, einen Gedanken neu zu entdecken. Das finde ich ist bei mir jedenfalls ein Modus, den ich ganz gern habe, um aufmerksam hinzuschauen. Deswegen lade ich euch ein, nochmal mitzudenken und einzutauchen. Da kommt ein Mensch zu Jesus und sagt, ich will dir folgen, egal wohin. Wunderbar, oder? Wenn jetzt jemand durch diese Tür reinkommt und sagt, die Sache mit Jesus, ich will mit ihm mein Leben leben, ich gehe wohin er will. Vielleicht mache ich das hier in der Baptistengemeinde oder wie ihr euch auch nennt, Christuskirche, ich weiß es nicht. Hier in Hildesheim, super, mit euch gehe ich auch eine Strecke. Wir würden uns doch alle freuen, wenn jemand das sagt, mit Jesus gehe ich, wohin es halt geht. Wir würden uns doch freuen. Schauen wir Jesus über die Schulter, klingt das nicht ganz so freudig, sondern eher schroff. Da hat sich einer gerade freiwillig gemeldet, stelle sich das mal vor, einer Mitarbeiter sagt einer, ich würde das gern machen und kriegt erstmal kein Lob oder keine Anerkennung, keine Einladung, die ich sonst bei Jesus ganz oft beobachte. Stattdessen gibt es eine Belehrung. Jesus sagt, er hätte keinen Ort zum Ausruhen. Es wird ungemütlich. Und so geht das weiter. Zwei weitere Menschen kommen zu Jesus und wollen mit ihm irgendwie unterwegs sein. Gut, der eine wird auch aufgefordert dazu, aber es scheint ja eine Offenheit zu geben, dass sie mit Jesus unterwegs sein wollen, wollen aufbrechen und werden ausgebremst. Wir haben es in diesem Text also mit einer unangenehmen Seite Jesu zu tun. So oft dieser Text irgendwie auf irgendwelchen Kalendern oder Plakaten steht mit dem Flug oder so, so oft ärgere ich mich fast, weil so einfach der Text, auch mit dem Flug, das so gesagt ist, so einfach ist dieser Text nicht. Der Text, das ist mein Bild für mich, so ist wie ein kratziger Pullover. Der hat schon seinen Sinn, der kann auch werben, aber wenn wir genau hinschauen, manchmal ist der ein bisschen unangenehm. Und ich glaube, das ist dieser Text ganz bewusst. Dieses Gespräch Jesu mit den drei Menschen ist unangenehm. Also, gehen wir Schritt für Schritt da durch. Als sie hinzogen, so beginnt der Text und damit können wir sehen, das ist ein Text, bei dem Jesus mit den Leuten, die mit ihm unterwegs waren, das war ja immer eine Menge von Leuten, die sich auch mal gewechselt hat, er ist unterwegs, das ist ein Unterwegstext. Und das hat uns manchmal was zu sagen, ist gerade nicht so die Lehre, also die Bergpredigt ist kein Lehrteil, sondern es ist eine Rede Jesu im Unterwegssein. Da ist Bewegung drin. So, das, natürlich, der Bibelleser sagt, es ist ein Nachfolgetext. Genau. Es ist also kein, ich erkläre euch mal in Ruhe, wie das Reich Gottes funktioniert, sondern es ist ein Text, der kommentiert, wie sind wir denn eigentlich gut unterwegs? Also so ein Text im Plus. Ja, was machen wir hier eigentlich? Danach werden sie weiter organisiert haben, wer morgen die Kollekte einsammelt. So vermute ich mir das. Also Jesus ist unterwegs und kommentiert, dass Leute dazukommen, dass Leute wieder gehen. Der wird das eine Weile beobachtet haben. Könnte so sein wie so eine Gemeindesituation, wo Leute kommen und gehen. In der Mitarbeit oder bei was auch immer. So geht es. Die Leute kommen, die Leute gehen. Und Jesus sagt dreimal etwas zu diesem Unterwegssein. Wie geht es, mit Jesus gut unterwegs zu sein? Wie geht es, mit seinen Maßstäben dieses Unterwegssein zu gestalten? Wie geht das, das Leben zu füllen mit dem, was er predigt? Und so lernen wir als erstes, dass die Vögel und die Füchse ihr Zuhause haben, aber der Menschensohn, also das Wort, was für Jesus selbst gilt, irgendwie nicht so ein Zuhause hat wie diese Tiere. Und dabei geht es, glaube ich, nicht um das immer unstete, ruhelose Dasein Jesu. Er als Wanderprediger hat einfach eine andere Art und Weise, wie wir alle, wenn wir nach Hause gehen, zur Ruhe zu kommen. Es geht darum, unterschiedliche Orte zu haben für Schutz und Ruhe. Wenn ich durch die Gegend ziehe, dann bin ich darauf angewiesen, bei Menschen zur Ruhe zu kommen. oder bei Menschen immer wieder zu sagen, ich brauche jetzt meine Ruhe. Das muss ich dann anders gestalten. Wenn ich jeden Tag in meine Wohnung oder meinen Vorgarten mich zurückziehen kann, dann ist Ruhe und Ausruhen und Schutz etwas ganz anderes, als wenn ich unterwegs bin. Da muss ich mir das gestalten. Wir leben gerade vorübergehend in der Ferienwohnung. Da ist so ein Rückzugsort, weil der ein bisschen, das ist eine sehr spezielle Wohnung. Da merke ich, wie sehr ich eigentlich das geprägt bin, so meine vier Wände zu haben und wo alles liegt. Und Jesus macht darauf aufmerksam. Ich glaube nicht, dass er lobt zu sagen, naja, sei immer unter Strom und arbeite so doll mit, dass du nie zur Ruhe kommst. Nein, er macht deutlich, dass Orte des Schutzes und des Ausruhens ganz anders beachtet werden müssen. Da muss ich nämlich Leute ansprechen und sagen, hey Mensch, ich brauche jetzt mal eine Stunde Ruhe. Oder kann ich bei dir mal unterkommen? Das hauslose Leben Jesu, ja, so habe ich es mal genannt. Und dann im nächsten Schritt fordert Jesus auf, die Familie hinter sich zu lassen. Mit diesem, lasst die Toten begraben. Da geht es um Familie, ja, der Vater soll noch begraben werden. Und wenn wir einmal ganz allgemein auf Jesu Verkündigung schauen, wie geht Jesus mit Familie um? Wir könnten ja aus diesem einzelnen Text schnell sagen, na, der sagt, hau halt ab, ist nicht so schlimm, lass das Alte sein. Und wieder möchte ich daran erinnern, das ist ein Unterwegs, es ist kein Lehrtext. Wie solltest du mit deinen verstorbenen Eltern umgehen? Das ist dort ja nicht geschrieben. Wenn wir quer durch die Jesus-Erzählungen schauen, wie Jesus mit Familie umgeht, dann finden wir beides. Da werden Familienmitglieder geschützt, die damals überhaupt nicht geschützt wurden. Frauen, die keine Rechte mehr hatten, Kinder, die eigentlich noch nicht mal als Mensch galten, wenn sie nicht schon arbeiten konnten. Das ist übertrieben gesagt für unsere Vorstellung, aber für biblische, antike Lebenswelt völlig normal. Und selbst wenn Jesus noch am Kreuz hängt, dann achtet er auf Familienzusammenhänge und sagt, Mutter, dieser ist jetzt dein Sohn. Du kümmer dich um sie, weil, naja, die braucht eine Absicherung, weil Rente sah schlimmer aus als heute. Das bedeutet, Jesus hat sehr wohl Momente, die Familienbeziehungen und den Familienwert und den Zusammenhalt auf jeden Fall in den Blick zu nehmen, zu unterstützen und zu schützen. Und trotzdem ist Jesus auch einer, der Familie auf den Kopf stellen konnte und sagen konnte, wer ist denn meine Mutter, wer sind meine Geschwister? Und über den Vater redet er gar nicht, liebe Männer, wir müssten uns extra treffen. Ja? Also der ist diese nicht mal mehr der Erwähnung wert. Das ist Jesu Provokation mit Männerrollen. Das ist ein eigenes, habe ich sehr gern das Thema. Egal, Klammer zu. Also, es geht hier nicht um Eile und um, Familie ist doch egal. Es geht irgendwie um etwas anderes. Es geht um Prioritäten. Was hat wichtige Bedeutung und was hat wichtigere Bedeutung? In der Nachfolge Jesu ist es manchmal dran zu sortieren. Lebensthemen und Aufgaben kommen uns manchmal wie von selbst in den Sinn und Jesus ruft hier rein zu sagen, sortiere mal ganz bewusst, was wichtiger und unwichtiger ist. Und trotzdem, gerade an diesem Lass die Toten begraben, ist eine riesige Provokation enthalten. Eltern zu begraben, das war damals wie heute eine nahezu heilige Pflicht. Und es ist meines Wissens auch nie in der Kirchengeschichte eine Geschichte geworden, zu sagen, die Christen hörten auf, ihre Eltern zu begraben. Es war keine jüdische, keine christliche Sicht. Dann mag jetzt mancher einwenden, alte Ausleger finden, haben wir manchmal so schöne Wege gefunden, ja, das ist ja nur geistlich gemeint, die geistlich Toten sollen die geistlich Toten begraben, ich weiß es nicht. Es wäre ja genauso hart zu sagen, die ja noch nicht mit Jesus unterwegs sind, die sollen sich dann mal um die Begräbnisse kümmern. Das finde ich auch relativ pietätslos. Also, Jesus will provozieren. Und die Provokation ist im Zentrum, weil er wollte nicht sagen, lass mal die Toten begraben, weil die haben das auch nicht gemacht, die Toten. Ja. Es geht um Ernsthaftigkeit, es geht um Provokation. Es scheint darum zu gehen, dass Jesus etwas wachrütteln möchte. Dass er darauf schauen möchte, dass wir manchmal schnell auf Totes gucken und nicht so schnell auf Lebendes. Ja, der Engel am Grab, wir sind kurz noch nach Ostern, ja, wir können noch mal Ostern Luft holen. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Der Engel macht es genauso. Er guckt auf etwas anderes. Sucht doch nicht nur bei Toten. Natürlich war Jesus da, logisch ergibt das Sinn, Jesus dort zu suchen. Aber der sagt quasi, guck auf etwas anderes in deinem Leben. Und Jesus sagt es auch, guck nicht als erstes auf das Tote, sondern auf das, was Leben kommt. Was das konkret bedeutet, da komme ich noch zu. Der dritte provokative Satz ist ja so diese Situation, dass da einer kommt und sagt, okay, ich gehe mit dir, ich will noch zu Hause Tschüss sagen, ich will mich verabschieden. Die Höflichkeit gebietet das auch der Familie zu sagen, ich bin jetzt auf unbestimmte Weise eine Weile unterwegs. Der Mensch war bereit, war wahrscheinlich bereit, mit Jesus zu gehen, seine Botschaft zu verkünden. Und doch ist etwas komisch. Seine Gedanken wandern zuerst dahin, wovon er sich verabschieden muss. Daraufhin wählt Jesus diese viel zitierten Worte, die irgendwie auch hart sind mit dem Pflügen. Wer beim Pflügen zurückschaut, ist nicht geschaffen für das Reich Gottes oder nicht geeignet, je nachdem, wie man es übersetzt. Naja, wer von euch würde schon sagen, also ich bin geeignet für das Reich Gottes? Das ist ja auch ein Satz, ja. Also, ich möchte euch ein bisschen so die Spannung erhöhen zu diesem Text, dass der irgendwie nicht so einfach und eingängig ist. Das habt ihr vielleicht jetzt gespürt und ich will das nochmal betonen, damit wir diesen Text nicht zu schnell irgendwie glatt bügeln. Drei Situationen sind beschrieben und wir könnten drei falsche Schlüsse ziehen. Wir könnten sagen, Beerdigungen sind nicht so wichtig. Wir könnten sagen, und das wurde christlich immer schon viel begründet, Familie, naja, das ist so ein Anhängsel, ist nicht so wichtig. Wir könnten sagen, ja, zurückschauen und aus Vergangenem lernen, das ist nicht so wichtig. Wenn ich in dem Thema Kindes- und Jugendschutz unterwegs bin, gibt es Menschen, die sagen, naja, Aufarbeitung von Gewaltstrukturen, das ist nicht so wichtig. Leute ernst nehmen, die Gewalt in Gemeinde erlebt haben, das ist nicht so wichtig. Würde ich sagen, es ist ein falscher Schluss, diesen Text zu gebrauchen, um manches einfach wegzulegen. Familie, Freundlichkeiten, zurückschauen und lernen. Man könnte diesen Text falsch gebrauchen. Man kann viele Bibeltexte falsch gebrauchen, aber diesen heute. Und für alle diese falschen Aspekte gäbe es schöne biblische Geschichten. Ja, da geht es sehr wohl um Respekt für Verstorbene. Da gibt es schöne Texte. Es geht immer wieder um Familienzusammenhalt und es gibt garantiert auch Texte, um denen es, da geht es darum, lerne aus deinem Leben und das, was passiert ist, lerne aus dem, was am Kreuz passiert ist, dabei gucken wir auch ein bisschen zurück. Also Jesus provoziert und was will er denn nun? Was ist so die Linie in diesem Text? Ich glaube, dass es um Sicherheiten geht. Es geht um Sicherheiten, die uns zu sicher werden können oder zu wichtig werden können. Das Wohnen, wo bist du zu Hause? Das ist der Inbegriff für Ruhe und Sicherheit. Das Beerdigen, das ist ein Beispiel für moralisch richtiges Verhalten. Das ist eine Sicherheit. Was sind denn jetzt die Regeln? Was muss ich tun, wenn? Fragt moralisches Verhalten nach Regeln, ja? Und wenn jemand verstorben ist, da gibt es ein paar Menschen, die kriegen dann gleich Puls. Was muss ich jetzt machen? Ja, ist ganz, ganz natürlich. Was muss ich jetzt machen? Was ist jetzt richtig? Und das letzte, Abschied von Familie, nun, da geht es um die Beziehung. Ja, kannst ja nicht einfach weglaufen von deiner Familie, ohne was zu sagen. In allen dreien geht es um Sicherheit. Die Sicherheit der Ruhe und des Schutzes, die Sicherheit, wie verhalte ich mich richtig und gut, und die Sicherheit des, mit welchen Menschen bin ich im Bunde? Die geben mehr mir Sicherheit und wenn es gut läuft, ich denen auch. So, das sind Sicherheiten. Und Jesus provoziert, dass diese Sicherheiten manchmal zu wichtig sein können. Wir brauchen all das. Wir brauchen einen Rückzugspunkt. Ja, auch Jesus zieht sich immer wieder zurück. Der sucht sich vielleicht jetzt nicht sein Zuhause, in dem er unterwegs ist. Wir brauchen das alles. Der geht auch mit seiner Familie um. Und wir brauchen das und trotzdem kann es zu sicher werden, zu wichtig werden. Deswegen provoziert dieser kratzende Pullover, dieser Text dich und fragt dich oder gibt dir die Chance, dich zu fragen, welche Sicherheiten suchst du schneller als deine Anbindung zu Jesus? Ja, das kann man sich am Morgen denken, so was mache ich als erstes. Das kann man sich auf ein ganzes Leben denken. Ja. Was ist das, was ich schneller suche als irgendwie Jesus-Themen? Vielleicht welches richtige Verhalten? Wie kann ich das und das richtig machen? Das kann manchen Menschen leicht fallen, zu sagen, machen wir das gerade richtig? Und dabei kann man sehen, okay, kommt da noch eine Frage mit Jesus? Mancher kümmert sich als erstes um alle möglichen Beziehungen, dass alle glücklich sind im Raum. Das kann ja gut sein, das würde ich gar nicht kritisieren. Aber manchmal ist es zu viel und manchmal fehlt eine Reihenfolge. Jesus provoziert, ganz besonders auch mit dem Bild des Pflügens, was du schon genannt hast. In uns gibt es einen Zug, schnell zurückzuschauen und zu sagen, oh, ich will das so wie gestern. Wir sehen scheinbar wie von selbst auf die guten alten Zeiten zurück und es ist psychologisch bewiesen, dass wir über die Vergangenheit positiver denken, als sie war. Da gibt es eine Menge an Forschung. Ja, wir vergolden die Vergangenheit in unserem Hirn. Damit meine ich nicht wir, der Staat, die Gesellschaft oder so, sondern das Hirn oder das Herz, so eine Mischung aus beidem. Ja, das machen wir von Natur aus. Wir scheinen das wie von selbst zu machen. Und deswegen, was so einfach klingt, nach vorn schauen, ist bewusste Arbeit. Es ist eine Entscheidung nötig. Es braucht so viel Klarheit zu gucken, was ist ein guter nächster Schritt. Zu sagen, machen wir wie gestern, ist so einfach. Es braucht Durchhaltevermögen und manchmal auch eine gewisse Spannungsfähigkeit. Ich werde ein Wort geht mir immer wieder durch den Kopf, das werde ich nicht so schnell verlieren. Vor ein, zwei Jahren wünschte mir ein wichtiger Mensch in meinem Leben ein erwartungsvolles neues Lebensjahr zu meinem Geburtstag. Und dieses Wort erwartungsvoll hat mich total überrascht, weil ich konnte damit nichts anfangen. Und habe das auf den Zettel geschrieben, um darüber ein Jahr lang nachzudenken, habe ich wirklich. Erwartungsvoll zu sein, also voller Erwartung. Und dann dachte ich, ja, aber ich habe ja noch gar nichts. Und das sagt dieses Wort. Von vorne noch was zu erwarten, dass da was kommt, was auch gut ist. Und das ist dann keine billige Coach-Anweisung, hey, glaube an das Gute, schau nur nach vorn. Nein, nein, es ist ganz anders. Es ist eine Grundkraft Gottes, vorauszuschauen, mit Hoffnung durchs Leben zu gehen, ein Volk durch die Wüste zu treiben und, naja, zu führen, zu animieren, zu sagen, da kommt noch ein neues Land, was besser ist, glaubt es nur. Das ist eine Grundkraft Gottes, nach vorne zu gehen, quer durch die Propheten zu sagen, noch ist hier Ungerechtigkeit und Menschen gehen verloren. Das geht ein Stück besser, teilweise mit Propheten, die richtig auf den Tisch hauen, die den Tisch nahezu kaputt hauen, teilweise mit liebevollen Worten, mit ringenden Worten. Das ist eine Grundkraft Gottes, einen Schritt weiter zu gehen im Sinne von ungerecht behandelter Menschen, mit lieblos gehandelten Menschen, behandelten Menschen. Da will Gott noch einen Schritt nach vorn gehen. Da muss noch mehr gehen. Die Lahmen sollen gehen, die Blinden sollen sehen. Den Sterbenden soll ewiges Leben verkündet werden. Es geht immer einen Schritt weiter nach vorn, nicht zurück. Hoffnungsbotschaft bei Gott ist nie ein Zurück ins Gestern, nie. Das Pflügen braucht einen Blick nach vorn und nicht den Blick zurück, das hast du schon klar gesagt. Wir denken das ja so in gerade große Felder, weil die bei uns so sind. In dem Lebensraum, in dem die Menschen damals gelebt haben, war es noch sehr viel wichtiger, genau nach vorne zu gucken, weil das Feld jetzt nicht gerade war, sondern sehr hügelig. Und wenn man in Israel war, sehr hügelig, sehr viel Steine. Das bedeutet, du musst die größeren Steine im Blick haben, dass wenn der Pflug da hängen bleibt, kann schon mal passieren, dass dir das Pferd oder der Stier oder was du da gerade hattest, ich weiß nicht mit was, welche Tiere die dir vorgespannt haben, dass dir das wegläuft. Ja, wenn du hängen bleibst, dann so. Das bedeutet, es geht um Aufmerksamkeit und einen Blick nach vorn, nicht zurück. Das hat Handel vorhin schon gut erklärt, das wärme ich nicht nochmal auf. Und wichtig dabei ist auch, der Blick darf nicht zu weit nach vorn sein. So im Sinne von, wenn ich da hinten bin, dann bin ich fertig und dann ist endlich Feierabend, die Sonne geht auch bald unter. Dann sehe ich den Stein vor mir auch nicht, sondern es geht um einen gesunden Blick auf die nächsten 1 bis 2 Schritte. Klingt ja so schlicht, aber manche Weisheiten sind so. Ein Schritt vielleicht noch zwei Schritte vorauszuschauen und zu gucken, was ist der nächste Schritt, den ich gehen kann, den ich gehen sollte, und den anzuversieren. So im Christlichen gibt es, glaube ich, manchmal beides, das zu sagen, oh, wie wird es so, wie es früher war, das ist blöd. Und manchmal auch das, naja, mein Leben, am Ende ist es doch in Gottes Hand und in Ewigkeit gehalten. Und dann ist aber trotzdem noch nicht klar, und wie gehen wir morgen mit dieser Gemeinde um? Wie führst du morgen dein Leben mit Jesus? Das ist wichtiger als das ewige Leben. Naja, okay, da könnte man sich jetzt drüber streiten. Aber für heute sage ich das mal. Morgen will ich was anderes sagen. Auf den nächsten Schritt zu gucken. Und Paulus hat es in dem Korinther-Text, das ist eine kleine Verbindung, sich selber gesagt, okay, ich werde den Menschen, denen ich begegne, auf Augenhöhe begegnen. Das sagt das ja etwas. Paulus kann immer Dinge, die vielleicht schlicht sein könnten, immer ein bisschen anspruchsvoller darstellen, manchmal auch etwas verwirrend. Ich werde den Griechen ein Grieche und den Juden ein Jude. Okay, ich stelle mich auf meinen Mitmenschen ein. Das ist übrigens etwas, mit dem kannst du nach dem Gottesdienst sagen, das ist ein nächster Schritt. Ich gucke nicht nur auf meine Ideen, sondern ich werde mein Mitmensch ein Mitmensch. Was ist dein Thema? Das ist übrigens ein Schritt nach vorn. Warum? Weil du nicht weißt, was in diesem Menschen los ist. Und vielleicht entwickelt er einen neuen Gedanken, etwas Neues, Tröstliches, etwas Neues, Hoffnungsvolles. Also wir sind mit diesem Text herausgefordert, nach vorn zu schauen. Nach vorn, wo Möglichkeiten sind, wo vielleicht Gott wirkt. Ich glaube, dass wir auch Gemeinde so gestalten können, dass wir nicht nur zurück und gerade so auf die Gegenwart schauen, sondern dass wir Räume brauchen, dass wir sagen, okay, wir können jetzt auf all unsere Sicherheiten gucken. Das kann schnell zu viel werden, aber wie können wir Gemeinde so gestalten, dass Menschen nach vorn gucken können, dass die eine Idee haben, wie sie den Montag leben? Und schließlich liegt das auch in unserer Verantwortung. Du kannst dich entscheiden, was du heute tun kannst. In welchem Alter, in welchem Zustand, ist ganz egal. Wie wirst du heute nochmal sagen, Herr, was ist der nächste Schritt? Oder wie löst du das für dich? Ich kann dir das nicht sagen, ich kann dir Beispiele sagen, aber dieser kratzende Pullover, den möchte ich dir ein bisschen überlassen, zu sagen, nimm den mal mit. Jesus sagt, deine Sicherheiten und dein Bedürfnis nach Sicherheit, das wird sich wie von selbst melden und sagen, oh, ich brauche jetzt noch meinen Rückzug, ich brauche jetzt noch meine guten Beziehungen, meine Familie und meine Pflichten. Ja, ja, das ist auch gut so. Trotzdem würde manchmal es dran sein zu sagen, stell das mal auf den Kopf. Guck mal nach Reihenfolgen. Und vielleicht ist es auch ein schlichter Hinweis, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und seine eigenen Gedanken und Sorgen. Ich habe dazu ein Zitat gefunden, was mich bewegt hat von dem frühzeitlichen Autor Andreas Gryphius, der sagt, mein sind die Jahre nicht, die mir Zeit genommen. Mein sind die Jahre nicht, die etwa mögen kommen. Der Augenblick ist mein und nehme ich den in Acht, so ist der mein, der Zeit und Ewigkeit gemacht. Bisschen kompliziert, aber er sagt damit, ich habe das nicht in der Hand, was passiert ist und ich habe nicht mal in der Hand, was noch langfristig kommen wird, aber im Augenblick wach zu sein, was dann geht, dann könnte es sein, dass ich dem Schöpfer begegne. Ja, du und ich, wir haben so unsere Bedürfnisse nach Sicherheiten, nach gutem Verhalten, nach herzlichen Beziehungen, nach Ruhe, das wird von selber kommen. Achte mal drauf. Ja, mit Teenies und Jugendlichen hat man diese Bedürfnispyramide manchmal um WLAN und Akku im Handy erweitert. So, ja? Also wo kann ich denn hier mich einloggen? Das merke ich, passiert mir selber schon. Und dann denke ich manchmal, oh, was sind Reihenfolgen? Unsere Bedürfnisse und was wir so meinen zu brauchen, das meldet sich wie von selbst. Und darin einzuplanen, zu sagen, wo sind da Stimmen, die ich für Gott brauche? Wo ist da Zeit, die ich für Jesus brauche? Dazu provoziert dieser Text, eine gute Reihenfolge reinzubringen. Das nennt man altbiblisch, Nachfolge. Zu sagen, wie kann ich mich als erstes fragen, wie ich Jesus nachgehe? Du kannst dich also um all diese Lebensthemen, ums Wohnen und ums richtige Verhalten und die wichtigen Menschen in deinem Leben noch genug kümmern. Es ist aber gesund, dich als erstes provozieren zu lassen, zu sagen, was kann ich mit Jesus als erstes tun? Wie kann ich mit ihm voranschauen, auch wenn mir mal was runterfällt? Das ist eine Provokation, die dieser Text sagt. Schau gesund nach vorn, auf nächste Schritte und Möglichkeiten mit Gott. Wege raus aus vielleicht Engstirnigkeit, zu viel Sorge, Vergolden der Vergangenheit oder meinetwegen auch pessimistischer Tatenlosigkeit. Ich glaube, dass Gott mit diesem Text uns anstoßen möchte, gut mit Kraft und Hoffnung unterwegs zu sein. Auch mit der Offenheit zu sagen, ja, wenn ich nach vorne schaue, sehe ich nicht immer, was Gott tun wird. Aber vielleicht ist das gesund. Ein letztes Zitat formuliert genau das, dass wir, wenn wir vorausschauen, vielleicht auch mit so einer Unsicherheit, was kommt denn dann, kann diese Unsicherheit uns vielleicht etwas lehren. Vielleicht heißt es, an Gott zu glauben, von sich absehen zu können. Auch von der eigenen Kraftlosigkeit, von dem eigenen kleinen Mut und von der Geringheit unserer Erfolge, sagt Fulbert Stefensky. Ich lese es nochmal. Vielleicht heißt es, an Gott zu glauben, von sich absehen zu können. Von der eigenen Kraftlosigkeit, von dem eigenen kleinen Mut und von der Geringheit unserer Erfolge. Ist ein bisschen pessimistisch formuliert, aber es mag einen Moment geben, wo du dich so fühlst und sagst, was kann ich schon tun? Vielleicht ist es gesund zu sagen, ja, was kann ich schon tun? Ja, manchmal kann ich das auch nicht beantworten. Aber mit Jesus zusammen möchte ich mich fragen, was ist ein guter nächster Schritt? Weiter suchen, weiter beten. Herr, schenk du einen guten Blick, einen hoffnungsvollen Blick auf nächste Schritte. Und ich wünsche mir, dass ihr hier so persönlich leben könnt, aber auch Gemeinde so prägen könnt, zu sagen, hey, was sind dann nächste Schritte, die wir mit Jesus tun? Mit unseren Sicherheiten und vielleicht auch manchmal ohne. Amen.